Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört, also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich find's mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Starke Frauen. Heute widmen wir uns einer wirklich beeindruckenden Persönlichkeit aus der byzantinischen Geschichte, und zwar ist es Anna Komnene. An meiner Seite ist wie immer meine Co-Moderatorin, die wunderbare, großartige und großherzige Katrin Jakob.
Hallo Katrin. Hallo du wundervolle, einzigartige und natürlich beste Podcast-Partnerin Kim Seidler. Und natürlich hallo an euch da draußen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ich muss sagen, als Kind eines Geschichtslehrers freue ich mich total auf das heutige Thema, denn ich kann mal wieder etwas lernen über eine starke Frau des Mittelalters.
Genau, und weil wir selbst ja nicht so außer LK-Geschichte, was schon wirklich ein paar Jährchen, ein paar Dekaden zurückliegt, so bewahrt sind.
Das wusste ich gar nicht, dass du LK hattest.
Ja, das ist Geschichte, I love it. Deswegen freue ich mich auch umso mehr, eine richtig tolle Historikerin unter uns zu wissen. Wir haben uns nämlich wieder die Expertin eingeladen, die uns tiefere Einblicke in das Leben und Werk dieser faszinierenden Frau gibt und die aufmerksame HörerInnen von euch schon kennen. Unsere Gästin am heutigen Tag ist die Chiara Barlos. Sie ist angehende Historikerin und sie hat eine Hausarbeit über Anna Komnene geschrieben mit dem Titel Das Zusammenspiel von Göttlichkeit, Natur und Geschlecht in der Alexias von Anna Komnene. Herzlich willkommen, Chiara.
Hallo, es freut mich, dass ich wieder hier sein kann und vor allem auch Anna Komnene heute vorstellen darf, weil das ist doch meine absolute Lieblingsfigur, kann man eigentlich sagen, in der gesamten Geschichte.
Ja, du hast schon eben im Vorgespräch gesagt, dass du dich ganz doll freust und man hat es dir wirklich auch angesehen. Umso schöner, dass du sie uns jetzt vorstellst. Und ich finde, der Titel der Hausarbeit, der macht schon mal richtig neugierig. Und wir werden auf jeden Fall noch genauer auf einzelne Teilaspekte eingehen. Aber wir starten am besten wie immer mit einer ganz simplen Frage zum Reinkommen. Wer war Anna Komnene und warum gilt sie als so außergewöhnlich?
Du hast gesagt, eine ganz simple Frage. Ich glaube, das ist keine simple Frage. Aber ich versuche es mal ganz simpel zu halten.
Scheinbar simpel.
Ich versuche es mal simpel zu halten, und zwar Anna Komnene war eine byzantinische Prinzessin, das heißt, sie war die Tochter des regierenden Kaisers, das war Alexios I. Der regierte von 1081 bis 1118, also auch eine relativ lange Zeit, und war in der Zeit auch eben, hat sehr viel expandiert, also hat das byzantinische Reich vorangebracht. Und Anna Komnene, sein ältestes Kind und seine Tochter, war eben Prinzessin, aber sie war nicht nur Prinzessin, sie ist uns heute vor allem bekannt, weil sie ein Geschichtswerk geschrieben hat, die Alexias. Und damit war sie die erste und einzige Frau in der byzantinischen Geschichte und man kann eigentlich auch sagen im Mittelalter und auch durchaus darüber hinaus, die ein Geschichtswerk in dieser Fülle geschrieben hat. Genau, also das ist quasi das, wofür sie am meisten bekannt ist.
Ja, zu Alexios kommen wir ja nochmal gleich ausführlicher, aber erstmal allgemein, du hast es schon so ein bisschen angeteasert, was machte ihre Autorenschaft damals so besonders?
Das Besondere an ihrer Autorenschaft war, dass es eine Autorinnenschaft war. Also eine Frau, die ein Werk geschrieben hat. Und an dem Wort merkt man das ja auch schon. Also Autorschaft, das Wort kennt man. Und dann würde man vermuten, wenn man das gendert, wäre das vielleicht die Autorinnenschaft. Aber die gibt es gar nicht. Also die gibt es auch heute in der Rechtschreibung nicht. Und daran merkt man ja schon mal, dass nicht nur damals Anna Komnene vor ungefähr 1000 Jahren mit ihrer Autorinnenschaft etwas sehr Besonderes gemacht hat, sondern dass das auch heute noch so irgendwie nicht bekannt ist, dass Frauen das ja auch können, dass es nicht mal das weibliche Wort dafür gibt. Also für andere Berufe, die vielleicht aus einer männlich dominierten Berufsrichtung kommen, gibt es das ja mittlerweile. Also Richterinnen, Ärztinnen und sowas. Aber Autorinnenschaft ist ein noch unbekanntes Wort.
Okay, das ist krass. Vielen, vielen Dank. Dann schwenken wir mal den Blick auf Byzanz. Wie lief es in Byzanz so ab?
Genau. Also wir befinden uns hier ja quasi so um das Jahr 1083. Da ist Anna Komnene geboren. Und für die Personen, die im Geschichtsleistungskurs saßen, die wissen es vielleicht schon. Aber für alle anderen mache ich noch mal einen kurzen historischen Exkurs. Und zwar befinden wir uns kurz vor den ersten Kreuzzügen, so zur historischen Einordnung. Also der erste Kreuzzug ist auch ein Event, von dem Anna Komnene sehr viel schreibt in ihrem Alexias. Und wir befinden uns also in einer Zeit, wo quasi die katholische Christenheit hier in Zentraleuropa, also in dem heutigen Frankreich, Deutschland und Italien, sich in einer Aufbruchstimmung befindet Richtung Jerusalem. Also damit auch quasi durch das orthodoxe Christentum, was in Byzanz angesiedelt war, hin bis quasi zu der muslimischen Welt nach Jerusalem. Das ist quasi die Stimmung, die wir damals haben. Also wir befinden uns noch kurz vor dem ersten Kreuzzug, also noch nicht ganz so weit. Aber diese Stimmung des ersten Kreuzzugs wird dann quasi auch die Folgejahrzehnte auf jeden Fall dominieren. Ja.
Und was die Rolle der Frau angeht, war es ja doch erstaunlicherweise so, also das ist ja schon wirklich sehr lange her, wir reden vom Mittelalter, dass auch Frauen der Oberschicht lesen und, also jetzt nochmal Stichwort Autorinnenschaft, ne? Also dass Frauen der Oberschicht auch lesen und philosophische Diskussionen führen konnten, aber das Schreiben, also insbesondere diese Geschichtsschreibung, war Männern vorbehalten. Und Anna musste sich viele Fertigkeiten wie Rhetorik eben heimlich aneignen und ihre Alexias kombiniert historische Dokumentation mit einer poetischen Hommage an ihren Vater, was ihre besondere Stellung in der byzantinischen Literaturgeschichte unterstreicht. Und hier ist sozusagen der erste Cliffhanger nochmal für die Alexias, zu der wir gleich noch ein bisschen ausführlicher kommen, aber vielleicht nochmal so einen ganz laienhaften Rücktritt und einen Blick auf das Byzantinische Reich für mich. Ich habe einfach ganz simpel nochmal nachgeschlagen. Mein Vater rollt wahrscheinlich jetzt mit den Augen als Geschichtslehrer, aber ich hatte es wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Er zuckt mit den Schultern. Oh mein Gott, was habe ich meiner Tochter da nicht beigebracht? Also das Byzantinische Reich war zu Annas Zeit eines der bedeutendsten und mächtigsten und auch reichsten Staatswesen der Christenheit. Und als Zentrum von Kultur, Religion und Politik spielte eben Konstantinopel eine Schlüsselrolle in Europa und auch im Mittelmeerraum. Und was die Frauen angeht, du hattest es ja eben, oder wir haben es eben gerade auch schon ein bisschen angeteasert, jene wie Annas Mutter Irene zum Beispiel förderten ja oft auch die Bildung von aristokratischen Frauen und die waren halt kulturell sehr, sehr aktiv, ne, was man vielleicht erstmal nicht vermuten würde. Bei Irene handelt es sich übrigens nicht von Bertha von Sulzbach, die ja auch am byzantinischen Hof so genannt wurde. Über die haben wir eine separate Folge gemacht. Mit dir auch, Chiara. Wer gerne da nochmal reinhören möchte, es war
246, die Folge. Bitte.
Danke, genau. Und genau, jetzt mal kurz zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass Anna auch Historikerin war. Aber nicht nur das, sie war ja auch politisch aktiv, ne? Also, was weißt du darüber? Erzähl mal.
Ja, genau. Also Anna war politisch aktiv und das war auf jeden Fall auch schon eine absolute Besonderheit. Denn Politik, was ja auch mit Macht einhergeht, war eigentlich ein Metier, das Männern vorbehalten war. Also Frauen, die prinzipiell als gefühlsgeleitete Personen galten in der zeitgenössischen Weltvorstellung, waren eigentlich nicht vorgesehen, auch überhaupt politische Arbeit zu machen. Es gab natürlich auch hin und wieder mal in der byzantinischen Erbfolge den Fall, dass eine Frau zum Beispiel Kaiserin wurde, den Thron geerbt hat, aber das war eigentlich die Ausnahme. Bei Anna Komnene wäre diese Ausnahme fast wieder eingetroffen. Sie war ja die älteste Tochter, das älteste Kind ihres Vaters, des Kaisers, und wurde bereits kurz nach ihrer Geburt zur Mitkaiserin gekrönt. Das hat man gemacht, wenn man quasi wollte, dass dieses Kind auch in der Zukunft, also nach dem Ableben des regierenden Kaisers, eben die Herrschaft übernimmt. Und damit hätte sie sich eigentlich auch relativ sicher sein können, dass sie dann eben Kaiserin wird nach ihrem Vater, und wurde entsprechend auch durchaus erzogen, also hat auch mehr Bildung zum Beispiel genossen als andere Frauen und Mädchen der Zeit. Dann hat ihr Vater aber noch einen Sohn bekommen und der hat dann schlussendlich auch den Thron geerbt. Und Anna Komnene wollte sich das eigentlich nicht gefallen lassen und hat deshalb kurzerhand gemeinsam mit ihrer Mutter versucht, ihren Ehemann auf dem Kaiserthron zu installieren. Und diese Usurpation ist gescheitert und die Bevölkerung bzw. die herrschende Elite hat halt mehr quasi zu dem Bruder von Anna Komnene gehalten und anstatt zu ihr als neuer Kaiserin, und deshalb ja wurde sie dann leider keine Kaiserin, und das ist quasi auch so das zweite Gesicht, was ihr ein bisschen anhaftet. Ja, also auf der einen Seite ist sie die Historikerin, die damit echt viel auch geleistet hat, auf der anderen Seite wurde sie zeitgenössisch als so eine ja machtversierte Frau halt einfach gesehen, die alles versucht hat, nur um die politische Macht an sich zu reißen.
Ja, und diese Machtergreifung führte ja, also die scheiterte?
Ja, die scheiterte.
Und was ist dann mit ihr passiert?
Genau, Anna Komnene wurde anschließend ins Kloster geschickt. Auch quasi so eine Folge der Rollenvorstellung, weil als Frau konnte man sich quasi entweder profilieren, indem man Mutter war oder indem man Nonne war und ein ganz frommes Leben geführt hat. Und ja, Anna Komnene und ihre eigene Mutter, die ja diese Usurpation veranlasst hatten, wurden ins Kloster geschickt und blieben dort auch bis zum Lebensende. Und das ist eben auch der Ort, wo Anna Komnene dann die Zeit gefunden hat, die Alexias zu schreiben. Ja, also da ist dieses Werk entstanden.
Ah, okay.
Ja.
Aber
nächster Cliffhanger.
Haha. Doch mal als Einschub. Der Plan der widerrechtlichen Machtergreifung, den Anna mit ihrer Mutter ja geschmiedet hatte, scheiterte ja vor allem, weil sie das falsche Geschlecht hatte für die Thronfolge. Hier also auch wieder, halten wir fest, auch schon damals sehr patriarchale Machtstrukturen und eine dementsprechende Gesellschaft, die diese patriarchale Machtstruktur ja auch trug. Und Annas Bruder John II. Hatte zudem die Unterstützung ja der Militäreliten, die nämlich eine weibliche Thronanwärterin als Bedrohung sahen.
Ja. Zu den patriarchalen Strukturen und auch zu ihrer Sicht auf diese Dinge. Ne? Sie hat das ja auch in der Alexias aufbereitet, da kommen wir gleich noch zu. Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr über Annas Familie wissen. Chiara, du hast vorhin erzählt, dass sie ja offenbar in eine sehr mächtige hineingeboren wurde und da auch aufgewachsen ist. Sie war Prinzessin und ihr Vater Kaiser. Kannst du ein bisschen mehr sagen über diese Dynastie der Komnenen und auch deren Politik? Wie haben die ihre Macht gesichert?
Ja, absolut, total gerne. Also Anna Komnene, wie gesagt, die Tochter von Alexios I. Und Alexios I. war der Begründer der Dynastie der Komnenen, also so der Gründervater quasi. Und der hat auch ein neues Herrschaftssystem wirklich etabliert in Byzanz. Und zwar hat er seine Familie eingebunden in seine Regierungsgeschäfte. Das wurde auch vorher schon gemacht, aber Alexios hat das quasi professionalisiert. Also man kann da auch von so einer Art Family-Franchise sprechen, wenn man es zuspitzen möchte, weil hier eben alle Personen eingebunden waren. Ja. Und genau, das merkt man ja auch zum Beispiel später. Also von den Komnenen haben wir ja auch schon mal was mit Bertha von Sulzbach gehört. Die hat ja quasi in diese Dynastie eingeheiratet, paar Generationen später. Aber genau, Alexios I. hat diese Dynastie begründet. Und das Besondere war, dass hier eben nicht nur die Männer politische Aufgaben übernommen haben, sondern dass auch Frauen Aufgaben bekommen haben. Und ganz federführend zum Beispiel die Mutter von Alexios. Das war Anna Dalassena.
Interessant. Also wir hatten letztes Mal bei Bertha von Sulzbach gelernt, dass sie Heiratsmaterial war, glaube ich, war der Begriff, ne? Inwiefern gibt es über das Heiratsmaterial, also auch da haben wir auch gelernt, Bertha war auch sehr politisch aktiv, Aber inwiefern waren Frauen denn auch offiziell ein Teil dieser Strategie?
Also Frauen hatten natürlich die zentrale Aufgabe, eben als sogenanntes Heiratsmaterial politische Bündnisse zu knüpfen. Also das war die primäre Aufgabe. Alles andere hat dem nachgestanden. Dann war eine wichtige Aufgabe natürlich die Dynastie fortführen, also im besten Fall männliche Erben produzieren. Das war ja auch immer ein Aufgabenfeld, das quasi den Frauen allein zugesprochen wurde. Ja, also nicht auch, wo die Männer durchaus auch beteiligt waren, nein. Und darüber hinaus konnten sich halt Frauen auch politisch beteiligen, zum Beispiel als Vertreterinnen der männlichen Herrscher. Wenn zum Beispiel Alexios als Kaiser auf Kriegszug war, also überhaupt nicht anwesend in der Hauptstadt Konstantinopel, musste ja trotzdem irgendjemand die Geschäfte führen. Ja? Also irgendjemand musste ja regieren und Fragen beantworten, die im Alltagsgeschäft des Regierens einfach aufgekommen sind. Und das haben ganz oft Frauen gemacht. Und im Fall von Alexios dem Ersten war das eben maßgeblich seine Mutter. Die hat in seiner Abwesenheit, als er Kaiser war, eben regiert von Konstantinopel aus. Aber die hat auch am Anfang seiner Regierungszeit eigentlich alle Geschäfte übernommen. Und da hätte ich auch ein Zitat dabei tatsächlich, das ich ganz gerne mal vorlesen würde.
Gerne.
Das ist nämlich aus der Alexias von Anna Komnene und gibt schon mal so einen kleinen Vorgeschmack darauf, was Geschichtsschreibung uns liefern kann, wenn sie aus einer weiblichen Feder stammt, nämlich Besonderheiten, mit denen man gar nicht rechnet. Und zwar beschreibt das eben die Situation, quasi die Regierungssituation zu Beginn von Alexios Herrschaftszeit und welche Rolle da seine Mutter Anna Dalassene eben spielte. So, ich lese es vor, lehnt euch zurück, ich finde es total klasse, dieses Zitat. Also aus der Feder von Anna Komnene. Ich zitiere: Er besaß die äußere Hülle der Kaiserschaft, sie hingegen die Kaiserherrschaft selbst. Sie erließ Gesetze, lenkte alles und saß allem vor. Er hingegen bestätigte ihre Regierungsakte, sowohl die schriftlichen als auch die mündlichen, die einen mit der Hand, die anderen durch sein Wort. Und er war ihr sozusagen ein Werkzeug der Kaiserherrschaft, nicht aber ein Kaiser. Denn er war mit allem zufrieden, was seine Mutter beschloss und anordnete. Und er gehorchte ihr, nicht nur als seiner Mutter aufs Wort, sondern folgte ihr aufmerksam als einer Präzetorin der kaiserlichen Regierungskunst. Denn er wusste sehr wohl, dass sie in allen Belangen die höchste Perfektion erlangt hatte und dass sie alle Menschen, die damals lebten, an Verstand und politischer Einsicht weit überragte. Also das kurz, Zitat Ende, ja. Also das ist, was wir aus dem Mittelalter erfahren über die Regentin des Kaisers, ja, die Regierungsgeschäfte für ihren Sohn führte. Und das aus der Feder einer Frau, hätte das jemand, ein Mann, geschrieben. Ich weiß nicht, ob das so übermittelt worden wäre. Ja. Also
vermutlich nicht. Das kommt mir ein bisschen bekannt vor, weil das bei Bertha von Sulzbach doch ähnlich war, oder nicht? Ihr Mann war auch unterwegs und sie hat da die Geschäfte zum Teil ja mit übernommen. Super spannend und interessant und irgendwie klingt das total modern. Wurden denn diese Frauen auch anerkannt? Also nicht nur, dass der Sohn offensichtlich seiner Mutter gesagt hat, dass sie gut gemacht, mach mal weiter, ich bin mal wieder weg und kämpfe irgendwo an der Front. Aber wurden die Frauen auch vom Volk anerkannt? Hat man das sozusagen als offizielle Vertreterin dort akzeptiert?
Eher durchwachsen. Also sicherlich wurden die im Familienkreis auch gewürdigt für ihre Arbeit, ja, weil auch natürlich die männlichen Verwandten ja gewusst haben, was das bedeutet, praktisch solche Regierungsgeschäfte zu leiten. Aber was man ja auch bei dem Zitat merkt, die hat das alles nur im Hintergrund gemacht. Also der männliche Kaiser hat die Sachen dann unterschrieben oder vorgetragen. Also den Lob der Bevölkerung hat wahrscheinlich er bekommen. Und die werden aber durchaus mitbekommen haben, dass da vielleicht die Mutter die Fäden zieht im Hintergrund. Aber Macht war ein Attribut, was halt Frauen nicht zugeordnet wurde. Und deshalb war das halt auch für Frauen sehr schwer, Macht auch außerhalb quasi von familiären Strukturen auszuüben.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, und ich finde es so schön, Clara, vielen, vielen Dank an dich und deine Arbeit, dass du aufzeigst, dass Frauen, die aus der Geschichte entweder rausgeschrieben wurden oder gar nicht erst berücksichtigt wurden, eine viel größere Rolle spielten, als wir es heute überliefert bekommen hatten. Deswegen haben wir ja dich. Jetzt haben wir eine gute Überlieferung. Weiter so. Ja, Anna Komnene ist auf jeden Fall das perfekte Beispiel dafür, ne, wie Frauen nicht nur in Familienstrategien eingebunden waren. Aber da kannst du natürlich sehr gerne mehr erzählen.
Wir haben auch Geschichte geschrieben und da greife ich jetzt nochmal wieder dieses Stichwort auf, der Geschichtsschreibung. Ne? Mehrfach haben wir ja über oder dieses geschichtsträchtige Werk auch gekliffhängt oder hier mehrfach erwähnt, dass aus ihrer Feder stammt und dass sie im Kloster geschrieben hat, die Alexias. Und jetzt wirklich erstmal auch eine simple Frage, aber du wirst sie global beantworten müssen, denn was macht die Alexias, was macht dieses Werk so einzigartig?
Also das Einzigartigste ist natürlich erstmal, dass es von Anna Komnene geschrieben wurde. Ja, also das ist jetzt mal, um ganz simpel zu beantworten. Nein, das Einzigartige,
ich bin auch geil.
Das Einzigartige ist eben, also es handelt sich hier um, man muss das mal sich verdeutlichen, das ist ein 15-bändiges Buch, also ein richtiger ja, Schinken. Und dieses Buch heißt Alexias, angelegt an, also im Englischen heißt das Alexiad, ja, angelegt an die Ilias, an die Iliad. Und das ist ja quasi aus eine homerische Epe. Also damals auch schon im Byzantinischen Reich hat man diese homerische Epen als die Krönung quasi der Literatur angesehen. Und Anna Komnene hat quasi direkt im Titel klar gemacht, ihr Schreibstil passt zu der höchsten Literatur, die die Menschheit jemals verfasst hat. Also das war ihr Anspruch und dem ist sie auch gerecht geworden. Also sie hatte halt natürlich anders als männliche Geschichtsschreiber der Zeit eben das Riesenproblem, dass sie als Frau ihre Schreiberei halt auch legitimieren musste, ja, weil eben Schreiben keine Eigenschaft war, die Frauen ausführen konnten. Eigentlich, ja. Und Anna Komnene musste das quasi rhetorisch trotzdem hinkriegen, ihren Schreibstil auf der einen Seite so hochzuhalten und gleichzeitig ihre Weiblichkeit quasi zu legitimieren. Ja.
Hätte sie nicht auch unter einem Pseudonym eigentlich, wie ja viele Frauen wahrscheinlich das gemacht haben, weil sie nicht legitimiert waren, hätte sie es nicht auch unter einem Pseudonym machen können? Und warum hat sie es nicht gemacht?
Also ich kann das jetzt natürlich nicht beweisen, diese Antwort, ja, aber ich würde mal, das ist immer sehr schwierig, auch gerade in der Zeit. Ja, also ich glaube, das habe ich auch schon mal im Kontext von Bertha von Sulzbach erwähnt. Man kann viele Sachen einfach nicht begründen, weil man nicht unbedingt alles überliefert hat. Aber im Kontext jetzt von Geschichtsschreibung würde ich einfach mal vermuten, dass das an der Geschichtsschreibung selbst liegt, weil Geschichtsschreibung beziehungsweise die Person des Schreibers, des Historikers in der byzantinischen Zeit eben so eine Autorität hatte. Also man musste quasi die Person kennen, man musste dem Historiker vertrauen. Also das konnte niemand Anonymes sein. Ja? Also das musste irgendeine Person sein, die auch schon Platz in der Gesellschaft hatte, eine wichtige Rolle inne hatte und damit quasi auch die Autorität besaß, zu schreiben. Und das heißt, Anna Komnene hätte so tun können, dass sie jemand anderes aus ihrer Familie zum Beispiel sei. Das wäre definitiv möglich. Aber sie hätte nicht anonym oder unter einem unbekannten Pseudonym schreiben können. Ja. Also das wäre nicht möglich gewesen.
Ja. Und was war ihre besondere rhetorische Fähigkeit? Also womit hat sie sich da beschäftigt? Ich meine, du hast eben gerade ein Zitat gebracht, wo ganz deutlich wird, das hat vermutlich eine Frau geschrieben, weil so hätte das ein Mann dieser Zeit nicht getan. Ne? Was war so, wie hat sie das schön verpackt, ihre Sicht auf die Welt und jetzt nochmal Rückblick auf diese patriarchalen Strukturen, die wir erwähnt hatten.
Also Anna Komnene hat in ihrem Alexias die Regierungszeit ihres Vaters beschrieben. Ja, also es war auch eine Hommage an ihren Vater, eben sein Leben festzuhalten. Und hat quasi alles beschrieben von den ersten Errungenschaften von ihm bis zum Tode. Und diese Biografie quasi hat hauptsächlich von militärischen Erfolgen berichtet. Ja, also militärische Exkursionen von Alexios dem Ersten war eigentlich der Schwerpunkt. Das Problem bei der ganzen Sache war, zeitgenössisch ist man davon ausgegangen, man kann nur adäquat über militärische Expeditionen schreiben, wenn man auch mal bei einer dabei war oder wenn man mal Politik gemacht hat. Also damals sehr männliche Sachen. Und Anna Komnene musste auf der einen Seite sehr ja, korrekt diese ganzen Expeditionen wiedergeben und auf der anderen Seite ihre Weiblichkeit legitimieren. Und das hat sie eben damit gemacht, indem sie zum Beispiel ihr selber oder auch anderen Frauen, denen sie quasi Macht zugesprochen hat in ihrem Werk, so ein bisschen Göttlichkeit hinzugegeben hat. Und das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt. Aber man kann sich quasi vorstellen, dass damals Göttlichkeit oder auch Frommsein nochmal eine ganz anderen Stellenwert hatte als heute. Ja, auch viel mehr, als das heute bei gläubigen Menschen der Fall ist. Ja. Also damals war es so, als Frau hat man fromm zu sein, als Frau hat man am besten die ganze Zeit in Trauer zu sein, weil irgendjemand stirbt immer irgendwann, ja. Und wenn man nicht gerade Mutter ist, hat man Nonne zu sein. Und Anna Komnene hat es eben geschafft, diesen göttlichen Rahmen, also dieses Idealbild einer frommen Frau, angelehnt an die Mutter Gottes, ja, das war das Idealbild, auf die einzelnen Frauen, die sie eben beschrieben hat, anzuwenden. Also wenn sie zum Beispiel hier, wie in dem Zitat vorgelesen, von ihrer Großmutter berichtet, ja, und die eben auch überhöht als machtvolle Frau darstellt, hat sie quasi im nächsten Satz erzählt, ja, und sie war aber eigentlich so fromm und wünschte sich nichts anderes, als wenn ihr Sohn dann zurückkehrt, endlich doch ins Kloster gehen zu können. Ja, also das hat sie gemacht mit Frauen, die sie dargestellt hat. Und mit ihrer eigenen Person hat sie das aber auch gemacht. Da hat auch eine Historikerin, Lenore Neville, die hat ausführlich sich mit Anna Komnene beschäftigt und hat eben herausgestellt, dass Anna Komnene sich eben selbst auch als trauernde Frau dargestellt hat. Ja, also sie hat immer große Dinge erzählt aus der Geschichte, was ihr Vater Tolles gemacht hat oder auch nicht so Tolles gemacht hat. Und dann war sie im nächsten Satz, ja, und ich trauere so um meinen verstorbenen Ehemann. Also das war quasi der Duktus. Ja. Also dieses sehr männliche Geschichtsschreiben, also das Geschichtsschreiben war quasi etwas Männliches, ja. Und dann hat sie das quasi abgewägt gegen das weibliche Trauern und die weibliche Frömmigkeit.
Hat man ihr das abgenommen?
Ja, es war absoluter Tabubruch. Ja, also dass sie das gemacht hat, ging eigentlich gar nicht. Und das hat man ihr auch nur so teilweise abgenommen. Also es gab natürlich einzelne Personen, die ihre Fähigkeit gewertschätzt haben. Es gab zum Beispiel auch eine Trauerrede zu ihren Ehren, die sie wirklich überhöht hat, also wo auch klar wurde, dass sie herausragendes Talent hatte. Aber es gab natürlich genauso Zeitgenossen, die das überhaupt nicht verstehen konnten, wie sich eben eine Frau anmaßt überhaupt, ja, über solche...
Männliche Wissenschaftler meinst du?
Ja, männliche, ja natürlich, die Frauen hatten ja keine Meinung, die konnten ja auch gar keine Stellung beziehen. Also alle bezogenen Stellungen sind natürlich von Männern, ja.
Aber auch die der Neuzeit.
Ja, auch die der Neuzeit, genau. Also das ist halt wirklich so, Anna Komnene wurde nicht nur von ihren Zeitgenossen quasi runtergemacht, sondern auch darüber hinaus. Denn es war halt so, dass auch bis in die moderne Geschichtswissenschaft noch Anna Komnenes Autorinnenschaft eben angezweifelt wurde, weil man eben keine vergleichbaren Quellen hatte. Ja, also man konnte sich nicht vorstellen, auch in der Neuzeit nicht, dass eine Frau so ein Geschichtswerk schreiben konnte. Und zwar nicht, weil man davon ausging, dass eine Frau nicht schreiben kann, sondern weil man halt davon ausging, die konnte ja niemals bei irgendwas dabei gewesen sein oder niemals in der Lage gewesen sein, sich all diese Infos zu beschaffen, ja, um das dann auch niederzuschreiben. Und was das Ganze halt so ein bisschen befeuert hat, war, dass ihr Ehemann ursprünglich mal einen Auftrag bekommen hatte, eben ein solches Geschichtswerk zu schreiben über die Regierungszeit von Alexios dem Ersten. Und der hatte damit wohl auch angefangen, das aber halt nie zu Ende geführt. Und Anna Komnene hat das quasi dann in Eigeninitiative selbst gemacht. Und weil da halt Belege es drüber gab, dass ihr Ehemann damit eigentlich angefangen hatte, hat man halt lange gedacht, der hätte das vollständig geschrieben und Anna Komnene nur so vielleicht ein, zwei Sachen, ja, oder das Korrektur gelesen oder was auch immer, bis man dann jetzt in der fast schon Gegenwart, hier ist schon ein bisschen länger her, aber bis man jetzt seit einiger Zeit auch weiß, Anna Komnene war ihrem Ehemann literarisch absolut überlegen. Also diese beiden Schreibstile hat man auch verglichen und man kann mit heute mit absoluter Sicherheit sagen, dass Anna Komnene die Autorin war.
Sie hatte ja auch starke rhetorische Fähigkeiten, ne? Wie rechtfertigte Anna als Frau rhetorisch ihre politische und intellektuelle Macht ganz konkret?
Ganz konkret, ja, das machte sie eben mit dieser Vergöttlichung. Ja. Also Anna Komnene als Frau musste sich göttlich, also was heißt göttlich, müsste sich in einen göttlichen Rahmen setzen. Also man kann halt argumentieren, dass die männliche, also dass die männliche Rolle oder auch in dem Zeitverständnis halt eben die männliche Position schon irgendwo einen göttlichen Funken intus hatte. Ja. Also wenn Männer etwas gemacht haben, war das immer automatisch quasi durch Gottes Wille. Ja. Zum Beispiel der Kaiser war ja auch von Gottes Gnade. Also Männer hatten immer irgendwie mehr was Göttliches als Frauen, weil Frauen wurde quasi auch die Erbsünde von Eva impliziert. Ja? Also Frauen haben quasi das Schlechte mit auf diese Welt gebracht. Und das war durchaus göttlich auch zu sehen in ihrer Natur, sage ich mal, also in ihrem Rollenverständnis damals. Aber halt eben nicht göttlich genug, um zum Beispiel sowas wie Macht oder so zu haben. Ja, und das musste dann Anna Komnene eben ausbessern, indem sie rhetorisch Handlungen von Frauen in einen göttlichen Rahmen gesetzt hat.
Ja.
Das änderte sich später ja, wenn ich kurz einwerfen darf, weil die Königin Elisabeth die Zweite ist ja in der Kirche auch gekrönt worden, ne? Also von Gottes Gnaden in England. Also das hat sich dann später geändert.
Ich muss bei den literarischen Werten, by the way, wenn wir schon bei England sind, bei der Kritik am Literaturwerk immer an Shakespeare denken, wo ja auch bis heute noch immer überlegt wird, wer war es denn eigentlich? Wer hatte die ganzen Informationen, die ganzen Insights? Und da gab es ja auch dann die wildesten oder gibt es immer noch die wildesten Spekulationen. Aber Religion, genau, Katrin. wir kommen zu einem zentralen Thema der Alexias, nämlich die Kreuzzüge. Welche Bedeutung hat Annas Werk in diesem Zusammenhang?
Eine maßgebliche. Es ist so, dass die Alexias die einzige größte Quelle ist, die aus byzantinischer Perspektive eben über die Kreuzzüge berichtet. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel an den Geschichtsunterricht in der Schule erinnert, dann hört man meistens von den Kreuzzügen, die Christen hier aus unserer Ecke, also unsere Vorfahren, sind da schön nach Jerusalem spaziert und haben Kreuzzüge unterwegs veranstaltet. Wenn man das aber aus der Perspektive betrachtet, der Personen aus Konstantinopel, also aus dem Byzantinischen Reich auch, also quasi auf der Route nach Jerusalem, dann kriegt man auf einmal ein ganz anderes Bild von den Kreuzzügen. Und dieses andere Bild, diese andere Perspektive, die hat halt Anna Komnene für die Nachwelt festgehalten mit ihrer Alexias. Also das ist die einschlägigste Quelle dafür. Also gerade solche Aspekte, dass eigentlich, also die Byzantiner waren ja ebenfalls Christen, ja, genauso wie die Kreuzzügler, dass zum Beispiel die Überlegung gab, verbündet man sich jetzt, also katholische und orthodoxe Christen, gemeinsam gegen die Muslime in Jerusalem? Oder bleiben die Byzantiner in Beziehungen mit muslimischen Herrschern? Weil das war eigentlich bis dato der Fall, ja. Und wie geht man da vor? Und diese Fragen hat zum Beispiel Anna Komnene thematisiert. Oder auch, dass eigentlich die Absprache war, dass die Kreuzzügler, die Kreuzfahrer frei durch Byzanz durchziehen dürfen, aber natürlich nur durchziehen. Ja, das ist kein Land, was sie erobern durften. Ja, das waren ja auch Christen, die dort lebten. Aber das haben sie getan. Also sie haben im Byzantinischen Reich Städte eben erobert. Und das ging natürlich eigentlich total gegen die Vereinbarungen, die vorher getroffen waren. Und all solche Verstrickungen und was das auch für das Byzantinische Reich bedeutet hat und was für Konflikte das auch losgetreten hat, kriegt man halt aus der Perspektive von Anna Komnene, ja. Und das ist schon sehr, sehr mächtig auch.
Und kritisch, ne? Sie war sehr kritisch dem gegenüber.
Ja.
Also zusammengefasst hat sie als Aristokratin die Kreuzfahrer nicht als die Form Pilger oder genauso sagen wie die Vereinbarung war, wahrgenommen, sondern tatsächlich als Bedrohung fürs Byzantinische Reich und auch deren Stabilität.
Ja, also Anna Komnene hat aus der Perspektive des Byzantinischen Reiches geschrieben und war Fürsprecherin für ihren Vater, für den Kaiser, Fürsprecherin fürs Byzantinische Reich, absolut. Also die war auf keinen Fall irgendwie historisch neutral, auch den Kreuzfahrern gegenüber. Aber das ist halt, was es auch so besonders macht, ja, weil die Stimmen, die anderen historischen Quellen, die man zum Beispiel hier aus dem Westen hat, die auch eine Kreuzfahrerperspektive einnehmen, die haben ja auch eine klare Perspektive. Ja. Also die sind ja auch gefärbt durch ihre Schreiber. Und hier hat man halt eben mal die andere Seite, ja. Und dann zusätzlich halt eben noch aus der Feder einer Frau, was es halt noch bedeutender macht.
Kommen wir mal zu Annas Stil, da noch mal ein bisschen darüber sprechen, auch im Vergleich zu anderen Chronisten der Zeit, ne? Also den Männern. Du hast uns netterweise auch zwei Namen genannt, die man da vergleichend hinzuziehen kann, nämlich Michael Psellos oder auch Annas Ehemann Nikephoros Vrienios. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Was macht ihren Stil im Vergleich zu den beiden aus?
Also Anna Komnene hat was sehr Besonderes geleistet, weil sie hat halt auf der einen Seite sich dieses historische Vorbild genommen an der Ilias und auf der anderen Seite hat sie aber auch zeitgenössischen Stil adaptiert. Das heißt konkret, sie hat gewechselt zwischen einer übergeordneten historischen Perspektive und einer Ich-Erzählung, nenne ich es jetzt einfach mal vereinfacht. Und das hat sie eben auch verbunden eben genau mit diesem Wechsel zwischen historischer Erzählung und dem Leiden der Frauen, also ihrem Leiden, ihrer Frömmigkeit. Also dass die Ich-Perspektive war eigentlich ein Stilelement, was halt auch ihre Zeitgenossen verwendet haben, also Geschichtsschreiber. Aber sie hat das eben angewandt auf ihre Weiblichkeit. Ja. Also quasi die Teile der Alexias, die aus ihrer Perspektive historische Fakten wiedergeben, sind quasi in diesem typischen männlichen Duktus verfasst und halt sehr, sehr nüchtern auch. Und eher an die Ilias angelegt und dann die Teile, wo sie aber ihre eigene Frömmigkeit darstellt, um ihrer Weiblichkeit auch wieder zu legitimieren, sind quasi in der zeitgenössischen Ich-Perspektive. Und das ist halt quasi dieser Spagat, dieser zwei Stile, aber halt auch dieser beiden inhaltlichen Ebenen, ja, den sie da darstellt.
Und sie nutzt ja auch Metaphern und Analogien, inspiriert von Vorbildern wie Omar,
genau.
Ne?
Genau, also merkt man schon im Titel. Alexias, Ilias, also das ist, den Anspruch hatte sie und dem ist sie auch gerecht geworden. Also das ist original auf Griechisch natürlich, ja. Es gibt aber auch Übersetzungen ins Deutsche, also wenn das mal jemand lesen möchte, das einzige quasi einzige Geschichtswerk aus weiblicher Feder ist doch sehr, sehr lesenswert.
Welche Frau oder Frauen fallen dir noch ein aus dieser Zeit, die eine ähnliche Rolle gespielt haben wie Anna, beziehungsweise auch ihre Großmutter?
Also die byzantinische Geschichte selbst hat natürlich eine Tradition an unterschiedlichen starken Frauen. Ja, von einer, Bertha von Sulzbach, haben wir ja auch schon gehört. Allerdings gibt's zur Lebzeit von Anna Komnene eine andere Frau im Mittelalter, die doch ein sehr ähnliches Schicksal erlebt hat. Und zwar war das Mathilda oder auch Kaiserin Mathilda, wie sie vielleicht einige kennen, aus England. Mathilda war nämlich die Tochter des Königs Heinrich des Ersten. Und ähnlich wie Anna Komnene, die einzige, also die erste, aber auch die einzige dann noch übrig bleibende Tochter, das einzig übrig gebliebene Kind, was quasi einen Thronanspruch gehabt hätte. Und ihr Vater hat dann auch die Oberschicht auf sie schwören lassen, also entschieden, okay, meine Tochter wird jetzt die nächste Herrscherin und damit wäre sie auch die allererste Königin von England geworden. Und als dann es soweit war und diese Königin eben hätte den Thron kriegen sollen, hat sich die Oberschicht wieder gegen sie gewandt und ihr männlicher Konkurrent hat den Thron bekommen. Mathilda hat sich das aber nicht gefallen lassen und in der Folge sind über Jahrhunderte, also jahrhundertelang, genau, jahrzehntelange Bürgerkriege auch ausgebrochen, weil Mathilda gesagt hat, eigentlich gehört diese Krone ihr. Ja, und das hat auch England teilweise gespalten. Und sie hat halt auch versucht, den Thron wieder zurückzukriegen. Es hat nicht geklappt. Sie hat aber für kürzere Zeit über England geherrscht. Ja, also sie war faktisch die erste nicht gekrönte Königin Englands. Ihr Sohn wurde dann auch wieder König, aber sie nicht. Ja, also quasi zwei Frauen, die zeitgleich ein sehr ähnliches Schicksal erlebt haben, also die eigentlich den Thron hätten erben sollen. Anna Komnene als Kaiserin vom Byzantinischen Reich und Mathilda als Königin von England, die dann aber beide eben zugunsten eines männlichen Verwandten eben diese Macht nicht zugesprochen bekommen haben. Und wenn man jetzt quasi das Gespinst der parallelen Geschichtsentwicklungen mal öffnen will, könnte man quasi, hätte das eine Zeit werden können, wo England und das Byzantinische Reich von zwei Frauen regiert worden wäre. Ja, aber da kamen halt eben die Machtverhältnisse und die Rollenvorstellungen vor allem von weiblich und männlich und welches Geschlecht darf Macht haben und welches nicht, kamen dieser Welt dann in die Quere. Ja.
Aber Mathilda hat keinen Alexias geschrieben.
Nein, Mathilda hat keinen Alexias geschrieben.
Schade, weil ich glaube, dieses Werk, das zeigt ja wirklich so ein tiefes Verständnis auch nochmal, ne? Oder verdeutlicht, welches Verständnis von Macht und Politik auch Anna hatte und wie sie eben auch ihre Bildung nutzen konnte, um diese Perspektive auch auf diese Art und Weise zu verewigen. Ne?
Warum sollten wir uns heute mit ihr beschäftigen, liebe Chiara? Mit Anna.
Mit Anna.
Mit Anna und Mathilda vielleicht. Genau. Mit beiden.
Ja, also ich finde, man muss sich einfach mit Anna Komnene beschäftigen, weil, also sie war natürlich nicht nur einfach eine total tolle Frau ihrer Zeit, indem sie auch eben versucht hat, sich zu emanzipieren auch mit ihrer Alexias. Sie ist auch das Paradebeispiel schlechthin, was wir als Menschheit, kann man schon sagen, alles an Wissen und an Perspektiven und an Intellekt auch haben könnten, wenn mehr Frauen auch gerade historisch so Einfluss gehabt hätten wie Anna Komnene. Ja, also was der Geschichtsschreibung alles fehlen würde, wenn es die Alexias nicht geben würde. Ja, also diese Perspektiven zum Beispiel auf den ersten Kreuzzug, das ist so mächtig für die Geschichtsschreibung. Und wenn ich mir vorstelle, dass es vielleicht auch noch zig andere Frauen gegeben hätte, die diese Position oder vergleichbare Macht hätten haben können, hätten wir vielleicht viel, viel mehr heute. Und deshalb ist es auch so wichtig, sich das auch für die Zukunft nochmal so vor Augen zu halten. Ja, also es ist ganz wichtig, dass wir Spuren hinterlassen, aktiv.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht haben wir ja Glück und es tauchen irgendwo auch noch geschriebene Werke auf, die versteckt wurden hinter irgendwelchen Mauern. Ich bin gespannt. Vielen, vielen lieben Dank, Chiara, dass du heute bei uns warst. Es war mir ein Fest. Ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt.
Und auch noch so ein flammendes Plädoyer für mehr Frauen in der Geschichtsschreibung. Ich meine, im Nachhinein kann es dann eben nur sein, wenn man hinter irgendwelchen Mauern noch etwas findet, so wie Kim gesagt hat. Aber auch von mir ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst und uns das nochmal so verdeutlicht hast. Ich glaube, wenn eine Frau bei starke Frauen vorgestellt hätte werden sollen, dann ist es sie und wir können verstehen, warum du so ein Fan bist. Dankeschön.
Ja. Danke, dass ich da sein durfte und sie euch mitbringen durfte.
Sehr gern, immer wieder. Ich bin schon gespannt auf die nächste, Chiara, die du uns vorstellen möchtest. Ja, das war es auf jeden Fall heute mit der Folge von Starke Frauen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet einiges mitnehmen.
Auf jeden Fall. Und denkt dran, uns einen Kommentar zur Episode auf Spotify dazulassen oder wo auch immer. Könnt das natürlich auch bei Apple Podcast machen. Gebt uns 5 Sterne, da freuen wir uns immer und abonniert uns. Und jetzt noch ein kleiner Ausblick zur nächsten Episode. Da sprechen wir mit Steffi Bumiller zum Thema Vereinbarkeit von Mutterschaft und Karriere. Und sagen an dieser Stelle erstmal vielen Dank und
Sis zu diesem Mal.